So, Thema 150. Da fällt mir jetzt nicht so ganz was ein. Also als Suche zu 150, Fun Fact, 150 BGB, verspätete abändernde Annahme. Verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. Fällt dir was Besseres ein?
Oh, das ist bestimmt auch interessant, aber ich muss ja zugeben, bei 150 denke ich natürlich sofort immer an die 150 Pokémon. In dem Fall an Mewtwo, also die Pokémon der ersten Generation, das ja als besonders schwer zu fangen gilt. Habt ihr das damals gefangen bekommen?
Das war nach, also ich mein erstes Pokémon-Spiel, oder so chronologisch war das erste Pokémon-Spiel Saphir.
Oh.
Von daher nie die Chance gehabt.
Ja, also ein paar Jahre später. Ich glaube, das kam doch irgendwie so Ende 2003, 2003 raus. Und bei uns ist ja Pokémon schon spät rausgekommen. Das war, glaube ich, 98. Und ich glaube, in Japan war es einige Jahre vorher. Hast du Mewtwo gefangen bekommen, Felix?
Ich glaube nicht tatsächlich. Ich erinnere mich nur quasi, ich habe Pokémon Gold relativ lange gespielt. Und erinnere mich an relativ viele Anfangskämpfe mit Ratzfratz.
Taubsi.
Taubsi, genau. Irgendwas Lähmes. Es ist nicht sehr effektiv. Aber ja, ist aber eine gute Frage. Okay, die große Wahl. Was ist das beste Anfangs-Pokémon?
Ich habe so ein bisschen Angst vor euren Antworten, um ehrlich zu sein, weil das wird ja auch sehr religiös diskutiert. Nicht, dass wir uns jetzt gleich nicht mehr leiden können. Ich lasse gerne Jan den Vortritt.
Oh, in Diamant und Perl war es Panflam.
Das ist Pflanze, ne?
Nee, das ist Feuer. Das ist der kleine Feueraffe. Und in Saphir war es, meine ich, ich habe die gar nicht vor Augen gerade. Wer war denn Saphir Starter-Pokémon? Ja, klar, Logok. Family habe ich. Das war's.
Also immer Feuer.
Ja.
Und du, Felix, welches Element?
Eindeutig Wasser. Quasi Shigi. Ich habe sogar so einen Shigi-Pulli. Mit dem. Aber das trifft meine Persönlichkeit generell. Ich würde mich als Wasserratte bezeichnen.
Ist bei mir nicht so. Ich bin zwar keine Wasserratte, aber es ist natürlich hinlänglich bekannt, dass Wasser-Pokémon vor allen Dingen in der ersten Generation strategischen Vorteil haben, weil Vertania City, Stein-Pokémon, da marschierst du halt einfach durch und musst nicht vorher hardcore leveln. Deswegen wähle ich auch immer Wasser-Starter-Pokémon. Ich habe ja schon Angst gehabt, jemand von euch sagt Pflanze, dann hätten wir uns mal ernsthaft unterhalten müssen.
Lisa. Nee.
Ja, sehr gut. Aber wir haben auch Folge 150, da können wir ja mal reinspringen.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 150 des Focus on Linux Podcasts, aufgenommen am 24.03.2025 und Redaktionsschluss am 21.03.2025. Auch heute wieder mit einem sehr bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Themen. Mit dabei wieder einmal Felix.
Moin.
Und Jan.
Hallo.
Ja, und zu den Themen zählt einerseits
Firefox Terms of Use.
GIMP 3.0.
Neue Framework-Geräte.
Open Cloud 1.0.
Und Softbank kauft Ampere Computing.
Ja, also gerade auf das letzte Thema bin ich sehr gespannt. Da bin ich natürlich ein großer Freund von ARM-basierten VMs, die man sich so klicken kann. Bin ich schon sehr interessiert zu hören, was das vielleicht bedeuten könnte.
Genau, Christian, ich habe gehört, du warst auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Wie warst du denn da?
Ja, das war jetzt gerade am Wochenende. Ich muss zugeben, das war wieder sehr, sehr schön, sehr kurzweilig. Aber heute noch mal so ein Tag extra frei wäre natürlich cool. Aber das ist ja immer so ein bisschen selbstgewähltes Schicksal, wenn man am Wochenende auf Konferenzen herumspringt. War wieder sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Gefühlt würde ich sagen, ein bisschen mehr los als letztes Jahr. Also letztes Jahr waren es so 3200 Teilnehmende. Ich denke, 4000 könnte realistisch sein für dieses Jahr. Aber da kann man ja noch mal die nächsten Tage auf der Webseite vorbeigucken, wenn die offiziellen Zahlen haben. Wieder viele alte Bekannte getroffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Zum Beispiel der Michael Friedrich, a.k.a. DNS Michi. Den kennt ihr aus der sehr langen und sagenumwobenen Monitoring-Folge, die wir vor, ich glaube, 2 Jahren mal veröffentlicht haben. Dann habe ich den Georg von Tuxedo getroffen. Den hatten wir ja im Adventskalender. Der Peter von Lindenbob war auch mit dabei. Und ganz viele andere tolle Menschen, die wir hier auch schon zum Teil zu Gast hatten. Und auch ein paar neue Kontakte geknüpft. Das war auch echt schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt und er durfte auch selbst zum Programm beitragen. Ich habe einmal einen Workshop gehalten über so Linux-Grundlagen der Administration und dann noch einen Vortrag zum Thema Infrastruktur und Security-Testing. Das war so im Prinzip eine etwas abgewandelte Form von dem, was wir ja auf dem Config-Management-Camp hatten. Da hatten ja Leon und ich was zuvor gestellt. Ja, da gab es auch gutes Feedback. Ich selbst habe nicht viel Vorträge gesehen, muss ich sagen. Also ich gehe auf so Konferenzen, vor allen Dingen immer der Menschen wegen, um mich mit denen zu unterhalten und da die Zeit mal zu nutzen. Aber das C3VOC hat hier natürlich mal wieder außerordentlich stabil geliefert, so wie sie es immer tun. Und die Playlist ist schon online. Also es war wirklich, du hast deinen Vortrag gehalten und 30 Minuten später war der schon online, so wie man es ja gewohnt ist von diesem tollen Team. Haben wir mal in die Shownotes gepackt und da werde ich mir jetzt viele Vorträge auf jeden Fall nochmal im Nachgang anhören. War echt viel spannendes Zeug dabei, aber naja, die Zeit hat halt gefehlt. Und was ich auch noch in den Händen halten durfte, sehr, sehr spannend. Wir haben ja mal von dem ARM-Gerät gesprochen, das Tuxedo gerade entwickelt, das Elite 14 Gen 1. Und das war sogar vor Ort. Ich konnte es mal in die Hand nehmen, konnte es mir angucken. Und das, glaube ich, das kann echt gut werden. Also klar, einige Dinge sind noch nicht fertig, aber macht einen sehr guten ersten Eindruck. Und ich hörte gegen Ende des Jahres, eventuell könnte es sein, dass es da ein fertiges Produkt gibt. Also natürlich kann sich jederzeit ändern, aber ja, ich glaube, da kann man noch mal berichten später. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, ne, wenn ihr mal Zeit und Bock habt nächstes Jahr, waren auch ein paar unserer Kollegen mit dabei, dann wird das bestimmt schön. Ja, könnte euch auch gefallen. Dann habe ich noch ein bisschen Trivia des Monats mitgebracht. Ja, wir haben ja immer so ein paar spannende Jubiläen. Und ja, es ist eine ganz besondere Festplatte, ist 25 Jahre alt geworden, die Seagate Cheetah X15. Habt ihr von der schon mal gehört?
Hält uns auf oder klär uns auf. Cheetah.
Cheetah, ja. Das ist eine Festplatte, die wurde auf der CeBIT 2000 vorgestellt. Wenn man danach sucht, dann klingt das relativ unspektakulär. Aber Cheetah ist ja auch gleichzeitig ein Tier. Und eventuell besteht da ein kausaler Zusammenhang zwischen der Festplatte und dem Gepard. Denn die Platte ist nämlich super schnell wie so ein Gepard. Das war die Analogie dahinter. Das war die erste Festplatte, die 40 Megabyte die Sekunde bei 15.000 Umdrehungen pro Minute hinbekommen hat. Ja, und das ist natürlich schon sehr, sehr schnell. 20K waren auch mal in Diskussion. Und die hatte ich sogar in einem meiner ersten Server als Teenager, als ich angefangen habe, mich mit Hardware und Linux und so zu beschäftigen. War eine 18,4 Gigabyte Festplatte, 4 Megabyte Cache, 3,2 Millisekunden Zugriffszeit und war natürlich eine SCSI-Platte. Und ich kann mich noch genau dran erinnern, als ich diese Nachrichten gelesen habe, also ist ein Beitrag von Heise, den wir mal verlinkt haben. Da steht zwar drin, dass die relativ leise war, aber ich muss sagen, die war auf gar keinen Fall leise. Vor allen Dingen, wenn du 4 davon im RAID 5 hattest. Du hast halt richtig gehört, wenn du deinen Server angeschaltet hast, wie dann diese Platten losdrehen. Und wenn du den ausgeschaltet hast, wie dann so langsam die Platten sich ausdrehen. Das hat man schon deutlich hören können. Und ist irgendwie irrwitzig. 40 Megabyte die Sekunde, da lacht man halt heute irgendwie drüber.
Ist immer schön, welche Geschichten man mitbekommt, wenn man mit Hardware-Nerds befreundet ist.
Ja. Ja, ich meine, ist halt heutzutage höchstgradig irrelevant, weil 15K und 10K Festplatten, die findet man heutzutage halt nicht mehr, weil die wurden durch SSDs eben verdrängt. Und wenn jetzt jemand wirklich viel Massenspeicher braucht dann halt keine SSD nimmt aus Kostengründen, naja, dann hast du halt wirklich so kalten Speicher und hast dann halt so eine 16 Terabyte Festplatte mit 7200 RPM oder irgendwie sowas. Also das war so ein ganz, ganz weirder Hardware-Edge-Case, den man da adressiert hat. Und es gab sogar, das wollte ich euch auch noch fragen, kennt ihr die WD Veloci Raptor?
Nee.
Das war so die Vorform von der SSD vielleicht. Also es war auch eine Festplatte, eine 2,5 Zoll Festplatte, die aber in so einem 3,5 Zoll Kühlkörper eingelassen war und die ist auch mit 15K gelaufen und war dann so eine SATA und SATA 2 Platte, die halt auch mit 10K drehte und deswegen relativ schnell war, um Welten schneller als so eine einfache billige Festplatte, die man sich gekauft hat. Aber heutzutage hat man halt SSDs, also kein Mensch baut sich eine 10K RPM Festplatte wo ein. Naja, das war so der kleine Exkurs in die Vergangenheit. Fand ich auf jeden Fall interessant, dass die Platte schon so alt ist. Dachte, das teile ich mal.
Ich weiß nicht genau, wie mein Kopf da abgewogen ist, aber irgendwie finde ich mich jetzt in einem Tab zu quasi Consumer-Grade-Tape-Drives für zu Hause.
Oh, das ist das nächste Rabbit Hole, da kann ich dir auch gerne ein paar Impressionen geben. Ich hatte mal so einen Bandroboter, aber ich glaube, wir schweifen ab. kommen wir doch mal zum Feedback.
Ja, apropos Rabbit Hole, das war eigentlich ganz nett. Wir haben eine E-Mail bekommen von Jonas und da geht es speziell um Zeichentablets. Wir haben anscheinend irgendwie in der Februar-Folge mal am Rand drüber gesprochen, über Linux auf Zeichentablets. Mhm. Und er hat uns seinen gesamten Stack geschickt und wir haben da kurz hin und her geschrieben. Und quasi Empfehlung ist, mehrere Rabbit Holes verstecken sich in der Mail, deswegen fand ich die auch so nett. Danke Jonas, dass du uns die geschrieben hast. Er nutzt Beside OS, auch eine Fedora-Variante quasi, spezialisiert auf Gaming. Finde ich ganz cool. Und als Tablet oder als Display in Huron Canvas. Und vor allem, was eigentlich als Software Linux-Fossmäßig ganz cool ist, Krita, so eine Zeichensoftware. Und generell bin ich dadurch auf viele coole Communities gekommen. Und ja, das ist ganz spannend. Also wer von euch, hat jemand von euch nochmal Lust, das nochmal auszuprobieren?
Also Beside auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein Immutable Linux. Das ist in aller Munde, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und ja, aber zum Zeichnen da, also ich krieg's schon nicht hin, auf Papier ordentlich zu zeichnen, dass Mitmenschen das erkennen können. Ich befürchte, das wird nicht besser, wenn es ein digitaler Stift ist. Aber ich erkenne das neidlos an, wenn andere Menschen das sehr gut machen.
Genau, ich hatte das gefragt im Kontext zu, ich meine, KDE hatte besseren Drawing-Tablet-Support.
Ja.
Und da hat mich auch mal interessiert, ja, was man dafür so für Software unter Linux benutzt. Und vielen Dank auf jeden Fall. Schaut mir mal an.
Ja. Ja, wenn du dir das anguckst, dann kannst du in Zukunft deine selbstgeschriebenen Switch-Spiele kolorieren oder animieren.
Ja. Das wäre tatsächlich ein Plan.
Würde ich mir anschauen wollen. Kommen wir mal zum Follow-up. Und die Regel der letzten Folgen besagt, dass Felix mit dem Cosmic Alpha Update anfängt. Da gibt es nämlich die Alpha 6 mittlerweile.
Genau, das Cosmic Update. Ja, wir beobachten ja hier live die Konstruktion eines ausgreifend modernen Betriebssystems. dieses Mal dabei Desktop Zoom und Display Scaling. Auch Sachen, die schon in das ein oder andere Betriebssystem auf jeden Fall nicht so gut umgesetzt hat oder auf jeden Fall die zur Usability extrem beitragen können, wenn das funktioniert. Vor allem, wenn man Displays, Notebook und dann noch externen Monitor mit verschiedenen Auflösungen irgendwie hat. Ansonsten Accessibility auch wichtig, Screenreader, Verbesserungen zum Workspace View, also wie es angezeigt wird, wenn man eben verschiedene Workspaces offen hat, Desktop-Icons und einfach ein ganzer Haufen von Bugfixes.
Sehr schön. Ja, dann dürfte, glaube ich, irgendwann doch auch mal eine Final erscheinen dieses Jahr. Also Alpha 6 klingt schon nach, oh, wir haben fast Beta. Vielleicht gibt es da ja mal eine wirklich nutzbare Version. Dann gibt es noch ein Update zum Tuxedo Elite 14 Gen 1. Haben wir ja gerade schon ganz kurz angerissen, als wir über die CLT gesprochen haben. Da hat Georg nämlich den Device Tree als Patch auf der Kernel-Mailing-Liste eingereicht. News ist entsprechend verlinkt. Und er beschreibt das Touchpad, Keyboard, das Display, NVMe, USB-C, Wi-Fi und GPU-Software-Rendering schon gehen. Wi-Fi auch mit Wi-Fi 7, aber er hat keinen Wi-Fi 7 Access Point zum Testen gehabt. Deswegen 6E geht auf jeden Fall, 7 dürfte aber eigentlich auch gehen. Was aber noch nicht geht, ist die Helligkeitskontrolle, also das Gerät, das ich an den Händen hatte, da konnte man auch wirklich die Helligkeit nicht regulieren. Deswegen ist auch schwer, Aussagen zur Akkulaufzeit zu treffen. USB-A geht auch noch nicht, Audio, Speaker, Mikrofon, Kamera und Fingerprint ebenso. Und bei der GPU das Hardware-Rendering, das geht halt auch noch nicht. Aber es ist immerhin schon etwas, ne? Also man kann mit dem Gerät schon arbeiten und er sagte auch Kernel kompilieren, macht da wirklich Spaß, weil ist ein SoC mit 12 Threads. Da kann man auf jeden Fall ganz gut mit arbeiten. Und bin ich mal gespannt, wie da weiterentwickelt wird. Sieht auf jeden Fall spannend aus und das verfolge ich mit großem Interesse.
Ja, spannend. Noch ein Follow-up aus der letzten Folge und zwar, da ging es ja um Christoph Hellwig und den Rust-Code im Linux-Kernel. Und da hat sich jetzt Christoph Hellwig wohl entschieden, seinen Hut zu nehmen, zumindest aus dem DMA-Mapping-Tree. Und da übernimmt jetzt Marek Schiprowski den Maintainership. Und Christoph bleibt aber dem Linux-Kernel weiterhin erhalten, unter anderem am NVMe-Treiber, am NVMe-Target-Treiber, beim Personality-Handling und bei dem Free-VXFS-Dateisystem-Code.
Es gibt immer noch VXFS, das ist ja interessant. Habe ich seit Jahren nicht mehr gehört, dass das noch gepflegt wird. Cool.
Oha, vor 34 Jahren eingeführt.
Ja.
Genau, und in der letzten Folge hatten wir auch das Python 3.14 Update und da haben wir gesagt, dass das ganz schön ein Stück schneller ist. Und jetzt hat Nelson Elhager einen Blogartikel dazu veröffentlicht, in dem er das Ganze nochmal analysiert hat. und hat dabei herausgefunden, dass der neue Interpreter unwissend um einen Bug in LLVM19 rumarbeitet und dementsprechend diese hohen Performance-Änderungen rauskommen. Tatsächlich ist es nur ungefähr zwischen 1% und 5% besser und schneller,
okay.
Je nach Workload und Maschine.
Ja, okay, immerhin eine Verbesserung. Natürlich nicht so groß wie vorher angekündigt, aber ja, spannend. Also auch den Rücktritt von Christoph Helwig hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ich glaube, in so einer emotional aufgeheizten Situation vermutlich eine naheliegende Option. Mal gucken, was sich dadurch verändert. Aufreger des Monats haben wir nicht, deswegen springen wir gleich mal zu den News des Monats. Und den Anfang machen gleich wieder CVEs und Security-Jan erzählt uns, worum es da genau geht.
Genau, und zwar geht es um Xorg und Xwayland. Und zwar sind es 8 neue Sicherheitslücken und da hat mir der Autor wohl einen Gefallen getan. Und zwar ist das CVE 2025-62594 bis CVE 2025-26601, also alle in Reihe. Und die wurden alle von Jan-Niklas Sohn gemeldet und sind behoben in Xorg Server 21.1.16 und Xwayland 24.1.6. Und es geht bei allen 8 geht es um Use After Free Bugs, Uninitialized Pointer und Buffer Overflows, wo Sachen gefreed werden und danach noch verwendet werden oder irgendwelche Speicherbuffer also out of bounds geschrieben werden. Und da gab es, das Ganze habe ich in einem Forex-Artikel gelesen. Und da war auch eine Verlinkung zu einem Artikel von 2013. Da hieß es wohl beim Chaos Computer Club, dass die Xorg Security deutlich schlechter ist, als sie aussieht. Und das Ganze zeigt sich jetzt wohl auch hier, dass man da mal eben so 8 Sicherheitslücken aus dem Ärmel schütteln kann. Mhm. Die sind alle, ich kann jetzt nicht wirklich kollektiv hier Aussagen zur Schwere treffen, aber das sind alles relativ simple Pfade. Ich will jetzt nicht sagen relativ simple Exploits, aber relativ simple Pfade. Und das Ganze habe ich mal zum Anlass genommen, um mal zu schauen, wer liefert eigentlich noch Xorg so als Standard aus. Fedora liefert seit Fedora 34, das ist April 2021, Wayland als Standard aus. Ubuntu liefert es seit 21.04 als Standard aus. RHEL seit RHEL 8, also so ungefähr 2019. Debian auch seit 2019. Und diese Bugs betreffen auch Xwayland, also Programme, die noch nicht selber irgendwie Wayland verstehen und Xwayland benutzen, um so eine Zwischenschicht zu bauen auf Wayland. Dementsprechend solltet ihr am besten einfach euren Wayland updaten und am besten euren Xwayland. Und wenn ihr noch Programme habt, auf die ihr unbedingt angewiesen seid, die keinen Wayland-Support haben, dann lasst es die AutorInnen vielleicht mal wissen, wenn sie es noch nicht auf dem Plan haben. Es ist 2025, das ist das Jahr des Linux-Desktops. Es ist jedes Jahr das Jahr des Linux-Desktops. Lass uns ehrlich sein. Genau. Und von Xorg und Xwayland geht's jetzt weiter zu Felix.
Ja, da gibt's eine kleine Recherche zur Welt der Tech-Investoren. Und zwar ist die Headline: Softbank kauft CPU-Hersteller Ampere Computing. Und ich dachte, ich könnte erstmal ein bisschen die Protagonisten beleuchten, die da eine Rolle spielen, damit man die Story so ein bisschen besser versteht. Also Softbank, jetzt kommt Wikitrivia, ist ein japanischer Konzern und Verwalter des größten Technologiefonds, den es so gibt. Unter anderem bekannt durch Akquisitionen, die schon größere Bekanntheit erlangt haben in den letzten Jahren, war 2017 die Übernahme von Boston Dynamics. Kennt ihr vielleicht?
Uff, die gehören dazu. Also ja. Haben die auch aufgekauft. Spannend.
Ja. Und 2016 schon von ARM. Und nach dem Börsengang im 23 halten die auch ungefähr noch 23%, lustiger Zahlenzufall, aber und noch ungefähr 23% an dem britischen Unternehmen ARM. Und zu 29% ungefähr gehört Softbank Masayoshi Son, dem reichsten Mann von Japan.
Krass.
Ja. Und Ampere dagegen, quasi Ampere Computing, ist eine amerikanische Chipfirma, allerdings sind die fabless. Fabless, das fand ich auch ganz spannend. Die haben also keine Fabrik, sondern ist quasi René James, eine Ex-Präsidentin von Intel, hat das quasi mitgegründet 2017. Und die haben unter anderem eben, sind Lizenzier von ARM, also machen unter anderem eben auch, designen ARM-Chips und lassen die dann quasi in diesen zugeordneten Fabriken produzieren, haben aber eben keine eigene. Korrigiert mich, Netz, korrigier mich, wenn irgendwas falsch ist. und haben unter anderem sehr große Partnerschaften, unter anderem mit Oracle. Oracle hält auch an Ampere 30%, weil die eben Designs machen für ARM-Prozessoren, die eben auch von den größten Hyperscalern als Prozessoren für die, oder dann ne, die Server, auf denen das basiert, diese, die mit Ampere-Prozessoren halt ausgestattet sind, die bilden das die Basis für viele As-Service-Angebote. Zum Beispiel eben für Oracle OCI, eine der ersten Sachen, aber auch einige von den Azure-Serien, wo man quasi ARM-Server klicken kann als VMs, basieren eben auf diesen Ampere, vor allen Dingen Ampere-Ultra-Serien. Ja.
Ja, daher kenne ich die auch. Also wie du schon sagst, bei ganz vielen Hyperscalern kannst du dir ja ARM-VMs klicken und deswegen ist es so der Hersteller eigentlich dafür. Ich glaube, AWS produziert mittlerweile selbst oder designt mittlerweile selbst, die haben eigene ARM-CPUs. Aber ansonsten bei allen anderen Hyperscalern hast du halt immer die CPUs von Ampere Computing.
Ja, genau. Und das sind quasi die beiden Protagonisten. Gekauft wird quasi Ampere durch Softbank für 6,5 Milliarden in Cash. Und eingebettet ist das Ganze eben in mehrere Akquisitionen. Unter anderem treibt eben Softbank auch durch den Masayoshi Son eine relativ große KI-Offensive. So ein Stargate-Projekt heißt das wohl. Und da ist eben dieser Kauf auch mit eingebettet.
Krass. Aber wirklich Cash, stand das da wortwörtlich drin? Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, das logistisch.
Wahrscheinlich nicht Bargeld, aber also wahrscheinlich zumindest nicht gegen irgendwelche Beteiligung getauscht oder so.
Ja. Aber, ja. Ja, krass. Das ist natürlich schon ein großes Volumen, ne?
Portokasse.
Was macht das mit euch? Was denkt ihr darüber?
Da AGI kommt.
Ja, kommt wohl übel. Kommen wir nicht drum rum.
Keine Ahnung. Also habe ich jetzt zur Kenntnis genommen.
Ja, also Softbank hat jetzt halt nicht so den besten Ruf, wenn es darum geht, was danach mit den Firmen passiert. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind einige Sachen, die sie gekauft hatten, danach nicht so weiterentwickelt worden wie vorher. Aber das muss man natürlich hier einmal sagen. Das kann hier natürlich anders laufen. Das heißt, ich glaube, zurücklehnen und mal gucken, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und vor allen Dingen, ich meine, Ampere Computing ist ja wirklich nicht wegzudenken bei Hyperscalern. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da Motivation gibt, die Weiterentwicklung einzustellen oder zu verlangsamen. Also ich hoffe, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man da vielleicht noch mehr investiert.
So, aber ist sehr hardware-lastig der Anfang, ne?
Ja.
Wenn der nächste Ball jetzt Framework-Geräte ist, dann...
Ja, erst Festplatten, jetzt ARM und jetzt gibt's coole Hardware. Und zwar gab's neue oder gibt's jetzt neue Geräte von Framework. Ich habe das zufällig nur mitbekommen über den Chat des Hackspaces, in dem ich ab und zu bin. Da wurde nämlich zum gemeinsamen Keynote-Gucken eingeladen. Und dann habe ich mir gedacht, Keynote, das kenne ich jetzt nur von Apple-Events, aber die haben auch eine virtuelle Keynote gemacht. Also waren auch ein paar Leute vor Ort, aber ich glaube, das waren nur Mitarbeitende, wenn ich das richtig gesehen habe. Videos sind in den Shownotes verlinkt für die geneigten Zuhörenden, die sich das mal angucken wollen. Und aber auch generell war das Event schon sehr Apple-esque, muss ich sagen. Und ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Also man hat dann die Bühne gesehen und dann waren da offensichtlich Geräte, die waren aber verdeckt mit so einem schicken schwarzen Tuch. Ja, und dann auch die Slides, die waren halt schon sehr, wie man sich so eine Keynote halt vorstellen würde, aufgebaut. Es hatte eigentlich nur noch gefehlt, dass am Ende jemand One More Thing sagt, aber das haben sie sich dann verkniffen. Aber egal, sei es drum, es gab eine virtuelle Keynote und sie haben da gleich drei spannende Dinge vorgestellt. Zum einen haben sie ein aktualisiertes Framework 13 vorgestellt. Das kommt jetzt nämlich mit der AMD Ryzen AI 300 Serie, also der aktuellen Zen 5 Plattform, wenn ich es jetzt richtig zusammenreime. Und da gibt es drei Prozessoren, die man auswählen kann. Den AI5 340, der hat 6 Cores, 12 Threads und bis zu 4,8 GHz im Boost. Den AI7 350 mit 8 Cores, 16 Threads und bis zu 5 GHz Boost. Und last but not least, und das war für mich ein Novum, weil die CPUs, die hat man meistens eher in so 15, 16 Zoll Geräten angetroffen. Der AI9 HX 370 mit 12 Cores, 24 Threads und bis zu 5,1 GHz Boost. Also du hast dann wirklich ein 13-Zoll-Gerät mit echt einer Menge Computing-Power. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Bildschirme haben sie auch geupgradet. Es gibt jetzt nur noch 2K oder 2,8K Bildschirme mit 60 oder sogar 120 Hertz. RAM kann jetzt bis zu 96 GB sein, das auch weiterhin wechselbar. Und das finde ich schön. Hast du echt so ein sehr, sehr kleines, aber leistungsfähiges Gerät und 96 GB, da kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Da lassen sich einige Container und VMs starten. Ne? Das finde ich super. Sie haben die Tastatur auch verbessert. Ein paar Kleinigkeiten haben sich geändert, da am besten mal in die Ankündigung reinschauen, die wir auch verlinkt haben. Und was ich sehr schön finde, der Key Travel ist weiterhin bei 1,8 mm. Das ist sowas, das ich Lenovo gerne ankreide und auch anderen Notebook-Herstellern, die immer dünnere Geräte bauen und die Tastaturen immer schlechter machen. Da scheint die Tastatur noch einen ordentlichen Hub zu haben. Das würde mich mal interessieren, wie sich das so anfühlt. Preise ab 1.200 Euro, die rechts unten Config vermutlich ein Vielfaches davon. Ich glaube, 8 Terabyte SSD kann man damit einbauen. Dann wird es vermutlich ein bisschen teurer. Bisschen weniger teuer wird das Framework 12, das sie auch angekündigt haben. Das ist ein günstigeres Einstiegsgerät in, naja, einem Plastikgehäuse, würde ich sagen. Also irgendwo muss man dann ja Abstriche machen. Ist ein 12-Zoll Convertible-Tablet mit einem Stift, hat ein Full-HD-Pedal mit 400 Nits, hat 13. Generation Intel i3 oder i5, immerhin bis zu 48 Gramm, aber es gibt noch keine Preise. Also ist jetzt schwer zu sagen, ist das knapp unter 1.000, sind das 600, 700 Euro? Ich würde jetzt mal irgendwie schätzen, das wird bestimmt so bei 700, 800 Euro liegen. Und man kann es ab April vorbestellen. Man kann jetzt auf der Webseite schon mal Interesse bekundschaften und sich auf so ein Newsletter packen. Und ab Mitte des Jahres soll es dann ausgeliefert werden. Aber das, was am meisten diskutiert wurde, war eigentlich der Framework Desktop. Und das ist jetzt halt, wie der Name schon sagt, ein kleiner Desktop-PC, also so ein Mini-Tower, 4,5 Liter Volumen mit einem Mini-ITX-Board. Man kann auch nur das Board bestellen, wenn man das Gehäuse nicht haben will. Aber das sieht schon schick aus. Das ist echt hochwertig produziert, ist auch modular. Man kann da irgendwie so Blenden vorne anordnen mit Farben und Logos drauf. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da der Hintergrund ist. Aber ich glaube, wenn Menschen gerne bunte Rechner haben, dann, ja, warum nicht? Und man, dadurch, dass die ganzen Printfiles ja auch online sind, kann man sich bestimmt auch hier so, wie heißen die Teile, Jan? WS2812B, ist das richtig? Diese RGB-Dinger?
Echte Kenner benutzen SK6812.
Okay, genau. Die bestimmt auch. Also du könntest dir, wenn du Bock drauf hast, da mit der Vorlage dein eigenes Panel dafür designen, mit WLED-Integration, so wie ich dich kenne. Ja, also natürlich. Das gibt's. Und ja, das Highlight dieses Boards ist ein SoC, das AMD Ryzen AI Max heißt. Also auch hier eine gewisse Parallele zu Apple ist nicht von der Hand zu weisen. Und das Teil hat 16 CPU-Cores, also mit Hyper-Threading dann 32 Threads, 5,1 GHz Boost und eine Radeon 8060 S-GPU, die sogar für 1440p Gaming geeignet ist. Ja, also hat relativ viel Dampf und bis zu 128 GB DDR5 RAM. Und das ist natürlich schon eine Ansage für so ein Mini-ITX-Board. Nachteil ist aber, architekturbedingt verlötet der RAM, was ja eigentlich null zu Framework passt. Also es ist ja eigentlich Teil deren Mission, dass es halt eben keine Wegwerfprodukte sind. Aber ich glaube, es ist architektonisch halt nicht machbar, weil du ja Shared Memory zwischen GPU und CPU hast. Und ich glaube, da ist halt kein Sockel der Welt schnell genug. Wenn du es nur als RAM benutzt, dann geht's ja wiederum. Das machen sie ja beim Framework 13 auch. Aber du hast ja den Speicher, den du halt auch für die GPU benutzt. Und ich glaube, das geht dann anscheinend im Moment noch nicht. Was man aber sagen muss, die Upgrade-Preise, die sind relativ fair. Also ich glaube, das Basismodell hat schon 32 Gig oder irgendwie sowas. Und während du bei Apple halt im Prinzip den Preis verachtfachst, wenn du den RAM auf Maximum stellst, waren das hier recht faire Preise. Also ich glaube, irgendwas so 200, 400 Euro für die nächsthöhere oder für die maximale Stufe oder sowas. Da könnt ihr noch mal ins Video reinhören. Also das fand ich fair. Speicher bis zu 16 Terabyte, eine 400 Watt PSU ist mit drin und halt so die üblichen Dinge. Einmal einen PCI Express Slot X4, USB 4 ist dabei, zweimal DisplayPort, ebenfalls zweimal HDMI und eine 5 Gigabit NIC. Ja, Startpreis 1099 US-Dollar, Lieferung ab Q3 und die haben dann auch noch, das war das letzte, was sie gezeigt haben, die haben dann so ein Rack, glaube ich, gehabt oder so und da haben sie vier dieser Rechner zusammengeschaltet in der maximalen Ausbaustufe und haben dann so die Performance von einem Mac Studio übertroffen und waren trotzdem bedeutend billiger als so ein Mac Studio, weil das ist ja so das Prestigegerät von Apple, dass du auch mit ähnlich viel RAM bekommst. Und das fand ich einen netten Use Case. Ist dann für die Leute vielleicht interessant, die wirklich lokal irgendwie KI-Modelle trainieren oder so. Ich bräuchte es jetzt nicht, aber cool, dass es designt wird und es scheint ja Leute zu geben, die da Interesse dran haben. Wäre das was für euch, eins der Geräte? Spricht euch da was an?
Also ich bin gerade ziemlich happy mit meinem Setup, also eher nicht, aber Framework ist, glaube ich, so die Alternative, wenn ich mal einen neuen Laptop brauche.
Ich habe letztens festgestellt, dass ein Kumpel von mir das hat. Ich fand das irgendwie ganz witzig, als ich das gesehen habe.
Hast du es mal in der Hand gehabt und mal ein bisschen drauf rumgearbeitet? Wie fandst du das so?
Ich habe es nur von der Seite angeguckt und dachte so, ach ja, eigentlich auch zumindest eine Alternative zum klassischen ThinkPad.
Ja, ich muss ja leidlos als nicht objektiver Mensch, wenn es um Notebooks geht, anerkennen, dass die Geräte echt nicht schlecht sind. Und wenn die jetzt die bessere Tastatur haben, und ich hörte auch, dass es angeblich Leute gibt, die dafür so eine ThinkPad-Tastatur designen oder einen Board, damit man so eine ThinkPad-Tastatur da einbauen kann, ja, vielleicht gucke ich mir das dann auch mal an. Ebenfalls angucken kann man sich auf jeden Fall das nächste Tool, das Felix jetzt vorstellt, denn das ist ein brandneues Thema und gab es auch einen Vortrag auf der CLT zu und ich bin mal gespannt, was du berichtest.
Genau, ich würde sagen, wir machen mal den Bogen weg von der Hardware-Werbung.
Genau.
hin zu klassischen FOSS-Themen. Und ja, hier geht es um OpenCloud und hier kann man auch wieder das Thema aus verschiedenen Bausteinen zusammenstückeln. Also was ist OpenCloud? OpenCloud ist an sich eine GmbH, eine Gründung aus der Heinlein-Gruppe heraus. Und die Heinlein-Gruppe wiederum ist ein Linux-Dienstleister. Die machen so ja, generell alle möglichen Dienstleistungen in dem Bereich. Das Ganze war im Januar 2025, also Anfang dieses Jahres, noch nicht so lange her. Und tatsächlich unter Beteiligung ehemaliger Mitarbeiter von OwnCloud. Mhm. So. Da hat Heise auch einen Bericht gemacht, Titel Meuterei auf der OwnCloud.
Okay.
War nochmal verlinkt. Dann muss man wiederum wissen, OwnCloud selbst ist relativ alt, eine Gründung von Frank Karliczek, also für alle jetzt mal, die das Thema noch nicht so kennen. Und der hat aber wiederum 2016 einen Exit gemacht und Nextcloud als Fork gegründet. Das heißt, es gab schon mal einen größeren Fork von OwnCloud. Und ich denke mal, Nextcloud werden die meisten auch kennen. Mhm. Und an Ende 23 gab es dann von OwnCloud einen Merge mit der US-Firma Kiteworks. Die machen auch, denke ich mal, so ja Knowledge-Sachen, ne? Also irgendwie Tools dazu. Und seit 22 gibt es eine neue Entwicklung. An sich ist nämlich auch OwnCloud ja eine PHP-App. Und da gibt es eine neue Entwicklung in Go, in den Microservices. Infinity Scale heißt das dann, OwnCloud Infinity Scale. Und in der Variante findet das Ganze auch ziemlich breite Verwendung. Also OwnCloud und Nextcloud haben sich so ein bisschen auseinanderentwickelt, auch in Bezug auf die Communities. Nextcloud hat so ein bisschen breitere Zielgruppe. Ich glaube, einige von uns kennen das und haben das auch quasi. Also und OwnCloud fokussiert sich sehr stark halt auf, ja, zum Beispiel so Wissenschaftssachen, ne? Also oder halt public typisch. Also unter anderem CERN benutzt das halt, eine größere Variante von OwnCloud in dieser Infinity-Scale-Variante. Und auch es gibt so ein Projekt Bayern Cloud, heißt das. Und das basiert eben auch darauf. Also da haben beide so ein bisschen ihren Markt. Mhm. Und die Story hinter OpenCloud ist jetzt, zumindest nach Berichten auch wieder von Heise, waren einige der Mitarbeiter, um die es da eben ging, von OwnCloud quasi nach der Übernahme von Kiteworks nicht so ganz zufrieden. Vor allen Dingen auf Bezug auf ja, wie es weitergehen soll, so ein bisschen unklare Perspektive und stehen aber voll hinter dem Tool und den technischen Sachen und im Prinzip dem Open-Source-Ansatz dahinter und haben sich daher dazu entschlossen, das Ganze eben unter dieser Flagge OpenCloud weiterzuentwickeln. Ja, soweit die Story. Und jetzt gibt es eine Version 1.0, das ist nämlich die aktuelle News. Also es gibt jetzt einen 1.0-Release, da sind schon mal grundlegende Funktionen irgendwie drin. Das Ganze soll eben noch erweitert werden. Und da entsteht jetzt quasi eine neues Tool, neue Plattform auf Basis derselben Technologie. Erstmal wahrscheinlich dann auch wieder mit eigenen Tweaks, wie das bei Forks irgendwie immer so ist. Und darüber schwebt natürlich auch ein relativ großer ja, Zwist-Rechtsstreit quasi, weil Kiteworks lässt sich das halt nicht so ohne weiteres gefallen. Und ja, stay tuned. Also das bleibt spannend.
Ja, das wird sehr, sehr hitzig diskutiert. Also hab das auch so am Rande mitbekommen. Ich meine, das ist halt für OwnCloud so ein bisschen blöd, dass das jetzt halt schon irgendwie den zweiten Fork gibt. Das ist ihnen ja mit Nextcloud schon, haben sie ja schon mal die Erfahrung gemacht. Und ich glaube, Reisende soll man nicht aufhalten. Also wenn dann Personal nicht zufrieden ist und sich neue Arbeitgeber sucht, dann ist das halt leider so. Und da dann sauer zu reagieren ist vielleicht nicht der richtige Weg. Vielleicht gibt es ja Gründe dafür. Ne? Das könnte man ja sich mal anschauen. Nichtsdestotrotz finde ich Infinity Scale schon interessant, weil ist halt echt in Golang geschrieben und wie du schon sagtest, so mit Microservices und skaliert auch auf Kubernetes und so weiter, während halt Nextcloud auch durchaus ein modernes Tool ist, nicht falsch verstehen, aber du hast halt immer noch PHP und klassische Webserver-Technologie drunter. Da musst du halt dann halt schon gucken, wie du das skaliert bekommst, wenn du echt ein riesiges Setup hast und so weiter. Und wenn du viel Plugins hast, dann musst du das auch irgendwie handeln ordentlich und eigentlich technisch total spannend. Deswegen muss ich mir auch unbedingt mal OpenCloud anschauen. Das klingt sehr, sehr spannend.
Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, die hatten die Diskussion ja auch kurz. Ist eher sonst so eine Kleinigkeit, ist überhaupt egal, aber das Cloud-Wording, vor allen Dingen, wenn man sich halt eben so mit Infrastruktur ja. und halt Infrastructure as a Service und sowas beschäftigt, dann kriegt man irgendwie, also hatte ich am Anfang einen falschen Eindruck, worum es bei ja. OwnCloud ging. Ich dachte eher, es wäre halt irgendwie, keine Ahnung, so ein, ja, ein bisschen eher wie. Genau, Infrastruktur-Tool und nicht eine Office-Suite. Ich finde, das ist der Begriff quasi auch bei Bayern Cloud oder so. Also für eine Office-Suite, finde ich, ist es immer so ein bisschen, selbst wenn sie hosted ist, aber ja. ist Cloud immer ein bisschen groß gegriffen, oder?
Ja, es ist halt, aber ich finde, das zeigt so ein bisschen auch, wie sich das Wording verändert hat, auch innerhalb der Branche. Ne? Also wenn man früher von Cloud gesprochen hat, vor 10 Jahren, dann hat man halt an Infrastruktur gedacht. Und heute verbinden die Leute halt mit Cloud, das ist, wo ich meine Dateien ablege. Und dann ist natürlich so ein Wording wie Nextcloud, OpenCloud schon irgendwie treffend. Aber ja, ich glaube, es ist auch schwer, Namen zu finden, womit du alle abholst. Ne? Du hast halt immer die Leute, die einen anderen Background haben und dann mehr interpretieren als Python und sagen, das ist was anderes. Aber Bayern Cloud finde ich auch schön. Da gibt es dann nur blau-weiße VMs oder so.
Vor allem gibt es da keine kleinen Server. Das ist wie bei Mars und Halbe quasi.
Gibt es nur L- und XL-VMs. Ja.
Genau.
Genau. Dann können wir mal von... Ich glaube, von XL und L komme ich nicht zu diesem Thema. Irgendwie sind wir übergeleitet. auch eine Art Follow-up aus der letzten Folge. Und zwar gibt es weitere personelle Veränderungen bei KDE und Asahi. Wir hatten ja in der letzten Folge schon über Hector Martin berichtet, wie er seinen Hut genommen hat. Und jetzt hat Jonathan Riddell auch angekündigt, nach der 6.3er-Serie KDE als Release-Manager zu verlassen. Man kennt ihn vielleicht als ehemaligen Kubuntu-Release-Manager. Darüber hinaus hat auch Asahi Lina angekündigt, dass sie ihre Arbeit am Apple-Grafik-Treiber-Stack für Linux einstellen wird fürs Erste und auch am Linux-Grafik-Ökosystem. Und als Grund nannte sie, dass sie sich in diesen Entwicklersphären nicht mehr wohlfühlt. Mhm. Und sie bat ihre Followerin um Verständnis und dass sie da nicht mehr zu sagen könne. Mhm. Sie arbeitete unter anderem an einem in Rust geschriebenen Treiber für Apple-Grafikchips sowie für Apple-Treiber für Mesa. Und darüber hinaus war sie auch beteiligt am Reverse Engineering der M1 und M2 GPUs. Und ihre Beiträge sind leider immer noch nicht im Mainline-Kernel und ohne eine oder einen neuen oder neue Contributorin sieht das aktuell auch eher schlecht aus. Abschließend vielleicht noch eine gute Nachricht, und zwar hat Neil Gomper angekündigt, dass er ab sofort Linux-Patches für Apple ARM reviewen wird und ein entsprechender PR, wo er als Maintainer eingetragen wird, ist auch schon offen. Und man kennt ihn unter anderem schon als langjähriges Asahi-Projektmitglied und als Entwickler des Fedora Asahi-Spins. Also Fedora für MX-CPUs, würde ich sie fast nennen.
Ja. Lustig, weil gerade letzte Woche, als wir auf der SUSECON waren, haben wir uns mit Neil Gomper mehrere Tage sehr lang und sehr intensiv unterhalten und muss zugeben, das ist ein total netter Zeitgenosse und irgendwie ist der Typ echt ein Phänomen, weil der ist überall mit dabei, ne? Fedora, Asahi, OpenSUSE, also du siehst ihn im Prinzip auf allen Konferenzen, also du siehst ihn auch auf deutschen Konferenzen zu teilen. Er ist gefühlt in einigen US-sprachigen Podcasts zum Thema Linux unterwegs und ist dabei ein total netter und zugänglicher Typ, also hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihm auszutauschen.
Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne gehen ganz liebe Grüße raus.
Ja.
Und viel Erfolg. Und von personellen Veränderungen kommen wir jetzt zu einem neuen Software-Release und zwar Proxmox mit Christian.
Jo, genau, da gibt es ein paar Updates. Also zum einen gibt es das Proxmox Mail Gateway in der Version 8.2, wie es jetzt erschienen ist. Das ist wieder ein kleines Update, wie das ja immer so bei Proxmox ist. ISO jetzt auf Basis von Debian, Bookworm 12.9, Linux-Kernel 6.8 ist der Default, 6.11 gibt es als Option. Spam Assassin ist in der Version 4.0.1 enthalten, ClamAV in der 1.0.7. Und zu den Highlights zählt, dass Single Sign-On für das Backend überarbeitet wurde, denn das unterstützt jetzt als neue Option OpenID Connect. Dann gibt es auch den Auto-Installer, den man schon von Proxmox VE kennt. Das heißt, es gibt das Proxmox Auto Install Assistant Kommando. Das kann euch Config-Dateien erstellen und die könnt ihr eben auf eine ISO oder auf so einen USB-Stick packen und dann können die beim Boot ausgelesen werden und ihr könnt dann so eine unbeaufsichtigte Installation davon durchführen. Und nächste Ankündigung ist jetzt ein Press-Release vom Hersteller selbst. Da wird nämlich geschrieben, dass Proxmox VE, also der Hypervisor, jetzt offiziell von NVIDIA vGPU unterstützt wird. Das ist so ein Software-Framework für GPU-Workloads und ab der Version 18 wird Proxmox jetzt offiziell auch für GPU-Virtualisierung unterstützt. Das heißt, man kann dann ja Grafikpower virtualisieren und in mehreren VMs zuweisen. Und ich denke, das kommt dann vor allen Dingen grafikintensiven oder KI-Workloads zugute. Also, wenn das Themen sind, die euch umtreiben, dann da mal reinschauen. Ja, und Felix hat wieder ein Spicy-Thema mitgebracht. Es geht wieder um unsere Lieblingscompany Mozilla und es gibt auch ein paar Firefox-News.
Ja, genau. Tatsächlich ist es aber immer, also eine Presse ist ja immer, lebt alles mal von Aufregung. Also es gab einen Aufreger über Privacy Notice und Terms of Use Anpassungen und die Story geht so, Ende Februar gab es, eben hat Mozilla veröffentlicht, es gibt zum ersten Mal Terms of Use und ein Update der Privacy Notice, das gab es halt vorher nicht. Und die Formulierungen da drin sind halt ziemlich vage, so Jura-Stuff, und durch einige Formulierungen wirkte das eben so, als darf quasi, okay, sobald du in Firefox irgendwas klickst, quasi gehören die Daten Mozilla. Also, ja, so kam das auf jeden Fall rüber. Da gab es große Aufregung. Und dann gab es Anfang März nochmal eine andere Variante, in der das nicht mehr so ganz so drastisch irgendwie steht. Eigentlich, so ist zumindest die Klarstellung in dem Mozilla-Blog, geht es halt hauptsächlich darum, also einige Sachen waren sowieso schon immer klar und manche Einwilligungen musste ja im Prinzipiell auch der Software geben, damit sie überhaupt funktioniert. So, das ist halt deren Version der Geschichte. Und ja, im Prinzip wollten sie da jetzt gar nichts irgendwie groß ändern, so, als es vorher überhaupt war. Und anscheinend haben irgendwelche Juristen sich überlegt, sie müssten da mal so ein Paper raushauen. Der Kommentar, den ich dazu hätte, es geht halt, glaube ich, vor allen Dingen darum, also aus meiner Sicht ganz persönlich, um die Absicherung von halt neuen Features, die sie ja ab und zu einbauen, die eben tatsächlich Kommunikation machen, wie eben Orbit, die AI-Zusammenfassung, dass du halt eben, und die halt Opt-in sind, ne? Also wenn du halt diese Features nutzt, wenn du halt zum Beispiel Orbit anklickst und die nutzt, was ja nicht per Default der Fall ist, dann musst du halt Mozilla zwangsläufig ja das Recht geben, die Daten, die du da hinschickst, halt zu verwalten oder beziehungsweise zu nutzen in diesem begrenzten Rahmen, wie du es halt quasi vorgesehen hast. Ich glaube, so oder so ähnlich ist auch die Formulierung quasi, ne, dass du quasi in dem Rahmen, in dem du das quasi sowieso in Auftrag gibst durch die Nutzung der Software, dass du es quasi dann da genehmigst. Ist aber wirklich sehr unglücklich formuliert, zumal sie ja eine ganze Reihe haben von Sachen, die sie quasi so veröffentlichen. Da ist aber auch sehr viel Aufregung in dem Thema drin. Ja.
Ich würde mir echt wünschen, dass die Menschen bei Mozilla, die für solche Themen zuständig sind, vielleicht mal so einen Kommunikationsworkshop besuchen oder so eine Schulung. Ich glaube, da ist so ein bisschen Bedarf zu lernen, wie man was ordentlich kommuniziert und zwar so, dass man es nicht immer missversteht. Das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert, sondern wir haben das ja regelmäßig. Ich erkenne da ein Muster.
Ja. Ja, das war nicht ganz einfach. Was aber ganz, ganz nett ist auf jeden Fall, es gibt ein Release, Firefox 136. Unter anderem mit quasi ARM-Packages. ARM64 ist Linux-Binary-Packages sind mitgeschippt, das ist ganz cool. Mhm. Was ich auch mal getestet habe oder quasi mal angeschaltet hat zum Spaß, es gibt ein neues Vertical-Tabs-Layout. Das war schon Beta vorher, das konnte man theoretisch Beta schon aktivieren, aber du kannst jetzt theoretisch einfach, wenn du oben rechts auf die Programmleiste klickst und dann kannst du Turn-on-Vertical-Tabs machen.
Ah.
Das klickt man oben einfach irgendwo hin.
Oh.
Und dann irgendwie, Ja, oben da, zum Beispiel da, wo du auch reduzieren kannst oder vergrößern kannst.
Ja.
Da ist so ein freier Space irgendwo. Genau, und da Rechtsklick.
Machen hier live sofort gerade vertikale Leiste. Oh, okay. Ah, das sieht ja komplett anders aus. Verstehe, ja. Okay. Cool, wirkt aufgeräumter.
Ja.
Mag ich nicht.
Das, nein. Mag ich nicht. Du kriegst auch unten, da wo das Sternchen ist, oder jetzt quasi oben, hast du da direkt Access. Okay, da, guck, dein Lieblingsfeature, der KI-Chatbot.
Ja, toll, okay, mag ich nicht. Wird wieder die Access. Nee, also ich finde, das ist schon schön aufgeräumter. Kann mir vorstellen, dass das Menschen gefällt. Also ich finde es auch, es wirkt ein bisschen cleaner.
Ja, genau. Also haben wir live getestet. Könnt ihr jetzt auch mal nachvollziehen anhand unserer Beschreibung. Ansonsten gab es noch verschiedene, ja, einfach kleinere Bugfixes.
Genau. Und von kleineren Bugfixen kommen wir jetzt zu großen Release, und zwar GIMP 3.0. Das Ganze kommt mit einem verbesserten Interface, und zwar jetzt mit GTK 3. Dadurch kann man jetzt zum Beispiel durch gedockte Tabs scrollen. Also durch diese kleinen Fenster kann man jetzt scrollen mit dem Mausrad. Das Logo wurde überarbeitet. Dabei habe ich übrigens rausgefunden, dass das GIMP-Logo, also das Viech, was da drauf ist, heißt Wilbur. Hm? Also W-I-L-B-E-R. Und das ist ein GIMP. Also das ist kein anderes Tier. Braucht man gar keinen Vergleich zu finden. Es ist ein GIMP. Und es gibt jetzt High-DPI-Support für das Legacy-Icon-Theme.
Wichtig.
Mit dabei ist auch verbesserte Farbverwaltung, ein stabiles API, um 2.10er Erweiterungen zu portieren, 64-Bit pro Pixel Bitmap Support, nicht destruktive Filter. Das fand ich recht spannend. Also wenn man vor ein paar Arbeitsschritten den Filter angewendet hat, kann man jetzt quasi zurückgehen und die Parameter ändern und den wieder applyen. Und das ist quasi nicht, der überschreibt alle Pixeldaten. Auch der Photoshop-Support wurde verbessert, also dass man PSD-Dateien besser importieren kann. Und es können mehrere Ebenen gleichzeitig ausgewählt werden und die können dann verschoben oder alle gleichzeitig transformiert werden. Und GIMP hat uns auch den Hashtag der Woche mitgebracht, und zwar ist das Hashtag GIMPMyRide.
Yo, dog, I heard you like brushes, so if you put a brush into your brush so that you can paint while you paint.
Genau, und das Ganze nehmen wir jetzt mal 4 und landen bei Agama 12.
Okay, wow. Das war eine interessante Überleitung. Ich würde noch kurz ein bisschen auf Exhibit hängen bleiben. Habt ihr das damals auch so gerne gesehen bei MTV? Oder ist das jetzt ein Joke, den keiner versteht, außer wir?
Ich fand das gut.
Ich fand das gut. Ich habe das früher geguckt, aber ist halt jetzt auch schon, boah, ich glaube, schon 15 Jahre oder so ist das, glaube ich, her, mindestens.
Mm, ja. Eindeutig. Also ich habe nicht viel MTV und Viva geschaut, so als heranwachsender Teenager, aber so nach der Schule nebenbei Charts hören und Hausaufgaben machen und halt Pimp My Ride gucken, das ist schon eine sehr wohlige Erinnerung, die ich an die Zeit habe. Von daher, ja. Sehr schön. Freue ich mich auch drauf, weil ich habe die RC-Version benutzt. Die war noch ein bisschen buggy bei manchen Plugins. Ich benutze das gerne, um so Podcast-Kapitelmarkenbilder zu malen und die dann halt per Skript alle rauszuhauen. Das werde ich auf jeden Fall gleich mal testen, ob das mit der neuen Version dann funktioniert. Ja, aber kommen wir mal zu Agama. Du hast es schon angedeutet. Das ist der OpenSUSE-Installer, beziehungsweise der kommende /16 und OpenSUSE-Lib16 Installer. Und da ist eine neue Version rausgekommen, Agama 12. Die nutzt jetzt Patternfly V6. Das ist ja das Framework, das Red Hat hier definiert hat. Das nutzen die ja auch für ihre anderen Tools, auch bei Cockpit und so weiter. Und Agama basiert ja auch auf Cockpit und deswegen nutzt es natürlich auch dieses Framework, hat jetzt in der neuen Version dadurch ein etwas aufgeräumteres Erscheinungsbild, haben dann natürlich ihre eigenen Farben und Fonts drüber gelegt und das sieht recht gut aus, wie ich finde. Ebenfalls optisch angepasst wurde die Storage-Konfiguration, also so Dinge wie Festplatte partitionieren, LVM, you name it. Das ist jetzt optisch ein bisschen weniger überfrachtend, also man sieht jetzt eher, wo man hinklicken sollte. Und es wird aber auch betont, dass es noch nicht die finale Version ist. Also das ist, wenn es da noch Feedback gibt, dann sind sie da sehr dankbar für. Und da behalten sie sich das Recht vor, das nochmal zu vereinfachen und zu überarbeiten. Ebenfalls neu ist, dass jetzt nicht mehr nach dem Root-Passwort gefragt wird, sondern es wird in aller Regel ein unprivilegierter Benutzer angelegt, der dann mittels sudo entsprechend Root-Berechtigung bekommen kann. Das hat man in RHEL 9 ebenso getan. Also ich glaube, es gibt da irgendwo noch eine Checkbox, die man aktivieren kann, wenn man dann trotzdem wirklich einen Root-User definieren will. Das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Aber neu ist auch noch ein Post-Partitioning-Script für unbeaufsichtigte Installationen. Also wenn ihr jetzt eure Platte formatiert habt und bevor jetzt die Installation losgeht, müsst ihr noch irgendwas machen, dann kann man da ein Skript entsprechend ausführen lassen. Generell das Thema unbeaufsichtigte Installation, da ändert sich ja einiges. Also da hat man früher AutoJust für genommen. Das wird jetzt von Agama nur noch in Teilen unterstützt. Also es gibt einige wenige Module, die unterstützt werden und die meisten anderen eben nicht mehr. Das hatten wir ja auch in der SuseCon-Episode im Recap mal kurz besprochen. Da hatte Max ein paar Anmerkungen zu. Und naja, bei Agama 12 ist es so, dass die nicht unterstützten Module jetzt beim Einlesen dann angezeigt werden können. Ja, wird also, glaube ich, noch ein paar Releases geben. Ja, später im Jahr stehen ja SLES 16 und OpenSUSE Leap 16 an. Sieht auf jeden Fall gut aus und hat sich viel getan. Bin ich mal gespannt, wie es in der finalen Version aussieht. Wir kommen zum nächsten Software-Thema, GNOME 48, und Jan hat Details dazu.
Genau, wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat auch gemerkt, dass 12x4 48 ist.
Als hätten wir das extra so hingelegt, ja.
Genau, und zwar neu mit dabei ist, dass jetzt mehrere Benachrichtigungen von derselben Anwendung werden so als Stapel angezeigt im Notification Center. Das kennt man vielleicht schon von Apple-Geräten. Ich weiß nicht, ob Android das mittlerweile auch hat, aber das quasi, wenn man 5 neue E-Mails hat, hat man 5 Benachrichtigungen und dann klickt man auf die erste und dann klappen die so aus. Ich erinnere mich noch sehr, sehr deutlich an Situationen, wo mein ganzes Notification Center mit Benachrichtigungen von einer App zugespammt war. Von daher begrüße ich das jetzt sehr. Auch mit dabei ist dynamisches Triple Buffering. Das Ganze ist schon seit 5 Jahren in der Entwicklung und soll für flüssigere Animationen und weniger übersprungene Frames sorgen. Und Ubuntu hatte dieses Feature tatsächlich schon als eigene Patches gepflegt und eine Ebene drunter drin gehabt. Und das ist besonders bei hohen Auflösungen nützlich.
Ja, cool.
Matter, der GNOME Display Manager, unterstützt jetzt mehr gleichzeitige Arbeit. Also das, die Concurrency wurde erhöht, haben sie gesagt. Der Speicher- und CPU-Verbrauch der JavaScript-Engine wurde optimiert. Das Indizieren von großen Ordnern soll jetzt schneller gehen. Ordner mit vielen Thumbnails sollen jetzt bis zu 5-mal schneller laden und 10-mal schneller rendern beim Scrollen. Und die Extraktion von Metadaten aus Mediendateien soll schneller sein.
Cool. Das ist echt ein Thema bei mir. Also das habe ich regelmäßig. Ich habe so einen Ordner, der heißt Memes und da sind mehr als 1000 Bilder drin. Und damit peitsche ich immer die CPU nach oben, wenn ich da was suche.
Ja, dann ist das doch perfekt für dich. Dann installiere am besten schnell das Update. also wenn es denn raus ist für deine Distro. Auch mit dabei im eingebauten Image Viewer kann man jetzt einfache Bearbeitungsschritte machen, also so zuschneiden, drehen und so weiter. Es gibt jetzt Screen Time mit Limits und Pausenzeiten. Man kann jetzt einstellen, dass die Batterie nur noch bis 80% geladen werden soll, wenn man am Netzteil hängt. Es gibt einen neuen Audio-Player, Zeitzonen-Support im Kalender und der erste HDR-Support ist da. Das heißt, wenn man jetzt eine Anwendung hat, die HDR supportet, dann wird die auch so ausgeführt. Und man verliert dadurch die Kontrolle über die Bildschirmhelligkeit. Das wird dann aber über so eine virtuelle Bildschirmhelligkeit wieder nachgerüstet.
Ach krass, okay. Es sind ja gleich ein paar Dinge, die mich interessieren. Also die Batterieladung am Netzteil, die finde ich natürlich essentiell. Mhm. Das habe ich bisher nicht gemacht auf zwei meiner ThinkPads, weil da gibt es so ein Tool TLP, das hat man immer installiert dafür. Aber das ist ein bisschen fummelig zu konfigurieren, da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Und für Windows gab es da früher in der ThinkVantage Suite genau dafür halt einen Knopf. Ja, und zwei Akkus habe ich schon relativ runtergerockt in 2 Jahren dadurch. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Feature, das ich direkt nutzen werde. Und Zeitzonen-Support hätte ich mir auch vor 2 Wochen gewünscht, als wir auf der SuseCon waren. Und dann hätte ich nämlich nicht immer hier plus und minus 5 rechnen müssen. Naja, schöne Sache.
Genau. Sieht für mich nach einem schönen Update aus. Gerade dieses dynamische Triple Buffering, wenn man mit einem 4K-Display arbeitet, dann ist das, glaube ich, eine ordentliche Verbesserung. Da war jetzt auch die Rede, dass man immer flüssige 60 Frames pro Sekunde hat. Und das wird sich dann nochmal ein ordentlich Stück schöner anfühlen. Genau. GNOME 48 ist abgehakt und jetzt kommen wir zu Felix mit Fedora.
Ja, genau. Da gibt es allerdings jetzt nicht so viele neue Sachen. Also GNOME ist jetzt 42 Public Beta. Das Ganze kommt mit einem 6.14er Kernel. Der kommt noch quasi und auch GNOME 48 ist quasi auch noch quasi to be. Mhm. Also das wird so Latest Greatest wie immer. Ansonsten ist ein großer Fokus tatsächlich auf Anaconda und dem neuen Web-UI-Installer. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass es immer angekündigt wurde. Es wurde ja auch schon nochmal verschoben, weil es eben dann vernünftig und schick sein sollte. Aber jetzt wird das wohl kommen. Also es gibt einen Native Wayland Installer, also Anaconda in einer Native Wayland Variante und einen neuen Web-UI-based Partitioner. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich muss tatsächlich einfach mal eine Testinstallation machen, um mir das nochmal genauer anzugucken, wie ich mir das jetzt vorstellen muss. Aber auf jeden Fall ist das jetzt der lang angekündigte Rework von dem Installer.
Nice.
Genau.
Ich glaube, viermal verschoben oder irgendwie sowas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber
das Thema kommt mir auf jeden Fall nicht unbekannt vor. Wir haben es schon ein paar Mal besprochen, auf jeden Fall. Genau. Expected Release Date ist Ende April oder Anfang Mai.
Cool. Ja, ist ja auch Red Hat Summit dann. Also es passt ja terminlich dann auch immer ziemlich gut. Und werden wir dann natürlich gleich mal testen. Also gerade Gnome 48 will ich eher früher als später haben. Von daher, vielleicht teste ich mal die Beta. Und da muss man echt sagen, also klar, auf dem Produktivgerät sollte man das nicht tun. Aber ich habe das auf dem Testgerät, habe ich das schon ein paar Mal gemacht und habe da eigentlich nie einen Showstopper gehabt. Also das hat für eine Beta immer sehr gut funktioniert. Gut, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Linux-Smartphones. Das ist ja auch so ein Nischenthema, kann man sagen, das wir aber trotzdem immer mal wieder hier im Podcast gerne beleuchten. Wir hatten ja auch mal vor 2 Jahren eine Episode, wo es um das Thema ging mit Thorsten Franz und auch mit Peter Mack von Linmob. Da passt es ja auch ganz gut rein. Selfish OS 5.0 Codename Tampella ist erschienen und für einige Geräte oder für zahlreiche Geräte verfügbar. Das bringt generell mehr als 300 Verbesserungen und über 200 Bugfixes und ist die erste Version nach der Umstrukturierung der Firma im November 2023. Das war ja deswegen problematisch, weil es eben auch in russischem Besitz war. Das wurde dann rausgekauft. Und das ist jetzt das erste Release. Das hat eine neuere Browser-Engine bekommen. Der Android-Support wurde auf Version 13 angehoben, also auf Android 13. Wer es genau wissen will, API Level 33. Aktuell wäre jetzt Android 16 beziehungsweise API Level 36. Also nicht das allerneueste, aber für die meisten Apps, denke ich mal, nutzbar. Das ist ja auch immer so Fluch und Segen, wenn man Android-Entwicklerin ist, dass man ja nicht immer Latest und Greatest nehmen kann, sondern wirklich eine ganze lange Liste an alten Android-API-Levels noch unterstützen muss. Und ein weiteres Highlight ist WireGuard VPN, was jetzt enthalten ist. Und es gibt eine Sperrfunktion für ungewünschte Anrufe. Also wenn mal wieder jemand euch was verkaufen will, dann kann man jetzt die Nummer einfach sperren. Und offiziell unterstützt werden das eigene Yola C2 und das Sony Xperia 10, 2, 3, 4 und 5. Jeweils mit Single- und Dual-SIM-Varianten. Dann gibt es Ubuntu Touch OTA 8. Das ist jetzt das Update nach OTA 7, was ja im Dezember erschienen ist letzten Jahres. Es basiert weiterhin auf Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Also auch nicht ganz taufrisch mehr, aber der 24.04-Port, der ist bereits in Arbeit, sodass es da hoffentlich auch bald mal News gibt. Und die Version bringt vor allen Dingen Bug- und Security-Fixes. Auf einigen Geräten wurde WoLTE wieder aktiviert, also Telefonate über LTE in dem Fall. Und es gibt WPA3-Support, das sicherlich auch interessant ist für die ein oder anderen Fritzboxen oder Router, die man so zu Hause hat. Kann man auch gleich das benutzen. Ja, und bei einem der nächsten beiden Themen wusste ich gar nicht, dass es noch groß weiterentwickelt wird. Und Jan erzählt uns, was es Neues bei Xen 4.20 und Incus 6.10 gibt.
Genau. Und zwar haben wir die beiden Themen zusammengepackt, weil das beides Projekte aus der Linux Foundation sind. Bei Xen 4.20 ist dabei Xen 5 Support. Das ist jetzt das mal auszusprechen, ist eine Sache. Also
Xen und Xen.
Xen 4.20 hat Support für Zen 5. Und da wurde auch eine Mitigation eingebaut für die Speculative Return Stack Overflow Vulnerability. Das ist eine Speculative Execution Schwachstelle in Xen 5. Bei Intel-Prozessoren wird jetzt Paging Write verwendet. Das sorgt für eine bessere Überwachung des Page Tables des Gastbetriebssystems. Der Support für Xeon Phi wurde entfernt. Das ist eine Reihe an Xeon-Prozessoren aus dem Jahre 2010 und die wurde 2020 eingestellt und es gibt jetzt experimentellen Support für ARM V8R. Und da musste ich auch erstmal gucken, was das überhaupt heißen soll. Und zwar gibt es bei ARM Profile von Prozessoren. Da gibt es ARM V8A, das ist, glaube ich, so der allgemeine Use Case. Und R ist der Echtzeit-Use Case. Und dann gibt es AArch64 AMV8R. Und genau, es gibt verbesserten RISC-V-Support und in deren CI-Pipeline, das haben die auch in Patch Notes angeführt, wird jetzt für Undefined Behavior wird automatisch analysiert. Also wenn man in C++ oder C Code verwendet, der kein genau definiertes Verhalten hat.
Ja, cool. Schön, dass sich da trotzdem noch was tut. Also Xed ist jetzt ja nicht mehr so weit verbreitet, aber wir haben ja auch mal den Hinweis bekommen von einem unserer Zuhörenden. XCPNG ist ja so die Weiterentwicklung von dem Citrix Xen-Server als Community Edition und da können wir ja mal reingucken. Da wird es bestimmt dann auch, denke ich mal, ein Update dann geben. Da ist die letzte Version auch schon ein bisschen her. Da landet das dann bestimmt für die Geneigten, die das mal ausprobieren wollen.
Genau, und weiter geht's zu Incus 6.10. Das ist auch aus der Linux Foundation, und zwar ist es ein Container Application und VM Manager. Und da gibt's jetzt für den Server DNS-01 Support für Let's Encrypt, also dass der Server sich automatisch ein Zertifikat ziehen kann über DNS Verification.
Cool.
Es gibt jetzt einen API-weiten Support für Filter, Support für SM-BIOS-11-Strings zur Provisionierung von VMs. Da habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Das ist quasi, was die VM aus der Firmware auslesen kann, um zum Beispiel das Betriebssystem zu konfigurieren. So ein bisschen was wie Cloud-Init in die Richtung, würde ich sagen, aber auf einer tieferen, auf einer tieferen Ebene. Also nicht so wie Cloud-Init umsetzen, sondern eher als Datenquelle für Cloud-Init. So kann man sich das, glaube ich, besser vorstellen. Mhm. Es gibt jetzt OMMU in VMs und LZ4-Kompression für Backups und Images.
Cool. Sehr sinnvolle Updates auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zu den obligatorischen Patch-Management-News, wie jeden Monat. Und da gibt es einmal Forman 3 14.0, was jetzt erschienen ist. Das hat verbesserten IPv6-Support und unterstützt auch Secure Boot Provisioning. Catello 4.16 habe ich jetzt nur ein Posting zum Release Candidate 2 gefunden. Die Final sollte eigentlich am 18.03. erscheinen und ich sehe auch schon das Repo, also das scheint schon da zu sein, aber ich habe im Forum noch keine offizielle Ankündigung gefunden, also möglicherweise ist da noch der letzte Feinschliff gerade zugange. Aber trotzdem schon mal informativ, was hat es denn im Release Candidate 2 an Neuigkeiten gegeben? Da wäre einerseits einmal der Support für OS-Tree-basierte Hosts zu erwähnen, also auch Immutable-Distributionen nutzen das ja. Und es gibt jetzt wohl auch Flatpak-Support, also im Sinne von, dass man vielleicht eigene Flatpaks verteilen kann über die Software. Das klingt spannend, das würde ich mir dann mal anschauen, wenn die finale Ankündigung dann online ist. Und ebenfalls neu, man kann ja auch mit Pulp, was hier in Catello enthalten ist, Ansible-Inhalte verwalten, also Rollen-Collections. Und jetzt können eben auch benötigte Abhängigkeiten mitsynchronisiert werden. Das heißt, wenn ihr eine Collection habt, die eben noch 4, 5 andere Collections braucht, dann werden die dann auch gleichzeitig mitsynchronisiert, damit man die auch offline verteilen kann. Das war bisher noch nicht der Fall. Dann gibt es den Artix Ocarino, der ist in der Version 7.1 enthalten und das Highlight dabei ist, dass jetzt ein In-Place-Upgrade von EL8 zu EL9 für den Server möglich ist. Das hat auch einen sehr konkreten Grund, denn Ocarino 7.2 wird kein EL8 mehr unterstützen. Das heißt, jetzt kann man schon mal auf EL9 gehen, damit man dann anschließend auf 7.2 upgraden kann. Ansonsten sind viele der Änderungen, die die vorherigen Formen und Cartello-Versionen so mit sich gebracht haben, hier auch mit enthalten. Vor allen Dingen viel kleinere Verbesserungen und Fixes. Und da haben wir euch mal, liebe Zuhörer, die Release-Notes verlinkt in den Shownotes. Das heißt, wenn euch da im Detail interessiert, was es da Neues gibt, könnt ihr da einfach mal vorbeigucken und nachlesen. Ja, und damit kommen wir schon zu den Kurznews, Felix.
Ja, genau. Und jetzt auch schnell vorweg quasi. Also es gab News zu Tails, beziehungsweise Tails/Balnena Etcher. Und da gab es eine Ankündigung. Tails, nochmal, man muss es als Kontext kurz erläutern, ist eine Debian-based Anonymity Distro. Also es richtet sich ganz speziell an Leute, die ein gesteigertes Anonymitätsbedürfnis haben, vor allen Dingen eben an Whistleblower und ähnliches. Und bietet eben verschiedene Tools, wie man dann seine Arbeit da machen kann, wie man sichere Kommunikation darstellen kann und solche Sachen. Und auf der Seite sind ja vor allem auch JournalistInnen und da gab es einen Installationshinweis und da stand immer drin, okay, wenn ihr das Image runterladet, ne, wie Getting Started und dann holt ihr eben den Etcher, weil das, und empfohlen wurde das eben vor allen Dingen, weil das eben auf verschiedenen Distros möglich ist, eben ganz gut auf Windows und auf Mac. Mhm. Allerdings gab es da irgendwie auch Änderungen an dem Programm und bei Near Etcher gibt es halt wohl ja irgendwie Hinweise darauf, dass die Daten, also wenn man da jetzt ein Image ja, packt quasi auf den Stick oder sowas, dass die Daten da zum Teil gesammelt werden und möglicherweise eben auch geteilt, dass die quasi Metrik machen, okay, wer nutzt unser Programm, um welche Images, welchen Dateinamen irgendwie zu brennen und sowas. Und das ist natürlich, wenn man jetzt eine ganz speziell ein gesteigertes Bedürfnis an Anonymität hat, halt nicht so gut. Ne? Wenn man da grob sammelt, okay, wo wird denn Tails überall gebrannt? Ja, genau. Und deswegen gab es einen Hinweis, das vielleicht nicht mehr zu machen. Als Alternative wurde Rufus empfohlen, zumindest für Windows. Bei Mac gibt es es, glaube ich, nicht. Aber dafür wurde als Alternative zum Beispiel, es gibt ein Programm von Raspberry Pi Foundation. Also das ist normalerweise dafür da, um seine Pis irgendwie fett fit zu machen, aber damit kann man auch beliebige ISOs auf beliebige Sticks irgendwie brennen und damit geht das eben auch.
Ja. Ja. Ja, uff, ey, also geht halt gar nicht. Also ich habe eh nie so ganz verstanden, warum man so GUIs dafür benutzt, aber gut, ich glaube, wir sind auch nicht die Zielgruppe, ne? Also wir sind halt im technischen Kontext unterwegs und ein DDIF-OFF kriegen wir halt schon hin auf Linux und Mac und für Windows gibt es halt andere Tools. Aber ich habe das einmal gesehen und benutzt, weiß gar nicht mehr warum, und fand das schon irgendwie sehr überladend und irgendwie Sachen, die ich erst wegklicken musste. Von daher Kritik, die absolut zu Recht ist, wie ich finde.
Genau. Ansonsten, das heißt ja Kurznews, es gibt im Ubuntu-Projekt Bestrebungen, Core-Utils durch Rust-Alternativen zu ersetzen. John Seeger hat es getrieben. Und es gibt halt ein Pendant zu vielen, quasi zu Core-Utils. Das Projekt heißt U-Utils. Und das ist eben als Idee für 2510 im Raum. Gab es irgendwie ganz lustige Diskussionen, unter anderem eben auch Alternativen, wie man das dann, wenn man das nicht erstmal mag, wie man das dann nochmal rückgängig machen kann und sowas. Aber es ist ganz, ganz spannendes Rabbit Hole auf jeden Fall.
Klär mal kurz auf die Leute, die Core Utils nicht sorten können. Was zählt da so rein?
Ich wusste gar nicht, dass ich im Quiz bin jetzt.
Sorry, so meine ich das nicht. Meint nur, aber Core Utils sagt bestimmt vielen was bei uns, aber wenn man noch nie damit zu tun hatte, mit dem Paketnamen.
Ja, sowas wie CP, DD, LN, LS, Move, RM, alles ja. So.
So die Klassiker, so wirklich diese Low-Level-Tools.
Ja, genau. Genau. Ansonsten gibt es noch News zu Debian, verschiedene Sachen. Es gibt Debian 12.10, verschiedene Bugfixes und Security Updates. Und es gibt eine Verschiebung am Release-Plan für Debian 13, Trixie. Der Hard Freeze ist jetzt im Mai. Also im Laufe dieses Jahres wird das irgendwie noch kommen. Ja. Ansonsten FreeBSD 13.5 ist der Final Maintenance Release vom Legacy Stable 13 Branch halt. Und ein Thema, das du mitgebracht hast, das tatsächlich wo mehr hintersteckt, als man denkt. EA Open Source Command and Conquer Red Alert. Da können wir noch mal kurz zu sprechen. Ja, also die haben das Raw Facts quasi unter GPL auf GitHub einfach hochgeladen. So. Command and Conquer und Tiberian Dawn.
Das ist cool.
Ja. Allerdings habe ich festgestellt, also das ist, vielleicht kennst du dich da noch mehr aus, wenn du dich noch länger mit beschäftigt hast, eventuell. Das Ganze ist halt nur der Code und nicht die Game Assets. Das heißt, wenn man das spielen will, dann brauchst du trotzdem noch quasi, also wenn du die komplette CD und mit der Lizenz hast, dann sind da eben auch die Szenen und sowas mit dabei. So alleine mit dem Code kann man das wohl gar nicht spielen, ne?
Genau, das ist aber häufig so. Also es ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, dass irgendwelche Studios dann doch ältere Spieler geopen-sourced haben und das Spiel ist ja auch von 1996, also da macht man halt keine Verkäufe mehr mit, außer vielleicht irgendwie auf Retro-Gaming-Plattformen. Und das glaube ich aber für die Technik interessant, weil es gibt ja auch durchaus, also in dem Genre und in dem Spiel kenne ich mich jetzt gar nicht aus, muss ich zugeben, aber von solchen Klassikern wie diesem Spiel gibt es ja auch häufig Remakes, wo Leute halt per Reverse-Engineering versuchen, das nachzuprogrammieren. Und ich glaube, die sind vor allen Dingen dann die Profiteure von der Aktion.
Ja. Es gibt auch tatsächlich schon ein Projekt, weil ich danach gucke nach Open Source und dann Command and Conquer Red Alert. Es gibt schon seit einigen Jahren ein Projekt, das heißt OpenRA, Open Red Alert. Und damit ging wohl ein Teil davon auch schon. Also ich weiß nicht genau, aus welcher Szene das dann kommt. Vielleicht das wäre nochmal eine interessante Zuschrift quasi, wenn sich jemand mit diesem Thema Open Source Retro Games quasi und speziell vielleicht mit allem rund um Command & Conquer schon mal beschäftigt hat. Das wäre eine Geschichte, die mich jetzt interessieren würde, die aber jetzt nicht unmittelbar zugänglich war, wie das quasi alles gekommen ist und woher OpenRA kommt.
Ja, ein großes Rabbit Hole. Da müsste man mal hier bei Stay Forever oder so anfragen. Oder vielleicht gibt es ja auch wirklich geneigte Open Source Retro Game EntwicklerInnen hier in unserer Zuhörerschaft. Da freuen wir uns natürlich auch über Kommentare.
Ja.
Das nächste Thema, das wir hier ankündigen müssen, ist, dass das hier die vorerst letzte konventionelle Episode dieses Podcasts war. Denn das Format wird auf unbestimmte Zeit pausiert. Dafür gibt es auch einen Grund, und der Grund ist ein ganz einfacher. Uns fehlt aufgrund anderer Projekte und Verpflichtungen die Zeit dafür. Und wir haben immer einen sehr hohen Qualitätsanspruch an unsere Arbeit gehabt. Das heißt, Dinge schlecht zu machen, war nie eine Option für uns. Das heißt, bevor man das schlecht macht und eine Episode nicht ordentlich vorbereitet und da reinstolpert, haben wir uns in der Vergangenheit halt häufiger dazu entschieden, dann lieber eine Episode auszusetzen. Kam ja auch schon ein paar Mal vor, dass wir eben nicht zwei Episoden im Monat veröffentlicht haben, sondern nur eine zum Beispiel. Und von daher, glaube ich, müssen wir sagen, wir sind dankbar für die tolle Zeit, die wir hier bisher zusammen hatten. Und man soll ja niemals nie sagen, aber ich glaube, die letzten 3 Jahre waren auch echt irgendwie ein Ritt. Wir haben hier sehr viel gemacht, auch mit euch gemeinsam natürlich. Und das Ganze ist halt ein, muss man so sagen, ein Nebenquest. Also wir machen das nebenher zu unserer üblichen Arbeit, und die hat jetzt eben hier einen anderen Fokus bekommen. Und das jetzt alles unter einen Hut zu kriegen und trotzdem den korrekten Rahmen von Arbeitszeit und Freizeit einzuhalten, das gelingt uns so jetzt leider nicht mehr.
Ja, genau, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das ist eigentlich so ein klassisches Problem, was ja ich Projekte irgendwie immer haben. Es ist gar nicht so leicht, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekriegen. Das kriegen hier, glaube ich, alle. Und genau, das ist ja manchmal so ein bisschen so eine Fokussierungssache. Auf der anderen Seite, das finde ich auch, jedes Projekt hat ja auch mal, also deswegen die nächste Folge wird eine große Rückschaufolge, und auch sendet uns gerne irgendwie Feedback, was ihr gerne nochmal hören wollt, wie wir das gestalten wollen. Wir überlegen uns irgendwie was richtig Cooles, weil es ist an sich eine ziemlich, ziemlich coole Episode. Es war ein ziemlich cooles Projekt bis hierhin, also viele Chancen, die wir auch hatten, uns mal Sachen tief anzugucken, viele lustige Projekte, unsere Adventskalender-Folgen, da haben wir uns ja auch ein bisschen kreativ ausgelebt auf jeden Fall, also wir sind ja auch zum Teil, also eben nicht so die Groß-Podcast-Erfahrenen, sind ja auch zusammen ein bisschen reingestolpert und hoffen, es hat euch eben auch gefallen. Und ja, es hat uns auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht. So. Nur, ja, alles, es kann nicht alles immer unendlich gehen. Es ist auch mal schwierig, ein gutes Ende für Sachen zu finden, ne, dass sie nicht so einfach vor sich hinkrepeln und dann irgendwann versanden. Und deswegen ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen überraschend. Aber ja, wir haben das im Prinzip ein bisschen umpriorisiert und hoffen, dass es für euch auch okay.
Ja, muss man echt so sagen. Also wir wollen natürlich hier auch Raum dann für eure Gedanken lassen. Also das wäre jetzt auch irgendwie blöd, jetzt die Folge dann fertig aufzunehmen und dann kommt nie wieder was. Deswegen wird es dann irgendwann in Zukunft, Termin gibt es da noch nicht, einfach nochmal ja, so ein Best-of vielleicht so, also ein paar Fakten und Highlights auch von uns hier zusammenfassen und natürlich auch dann Platz für eure Fragen. Ja, aber ich glaube, nach der ganzen Zeit, nach den ganzen Folgen haben wir auf jeden Fall mal so ein bisschen Urlaub verdient. Ich habe gehört, die Insel Userdom soll ganz cool sein, aber ich glaube, ich mache erstmal so ein bisschen Urlaub im Userland. Das soll irgendwie auch cool sein, hörte ich.
Ja, oder bei Veranstaltungen, wie, ich habe gehört, Easter Hack
ist ja so eine Sache. Ja, guter Punkt. Dann gehen wir hier nochmal in die Veranstaltungstipps rein, um hier die Brücke wieder ein bisschen zu schlagen. Und du hast schon gesagt, es gibt natürlich hier wieder ein Easter Hack dieses Jahr. Und da warst du da nicht mal, Jan? Also du bist ja auch auf sehr vielen CCC-Events und ich bilde mir ein, du hättest hier auch mal was von der Easter Hack gesagt.
Nee, Easter Egg war ich noch nicht.
Ja. Okay. Also für die geneigten Söhne, die das noch nicht zuordnen können, das ist so, dass das, ja, der Name sagt es schon, das Oster-Event des CCCs und findet jetzt dieses Jahr vom 18. bis zum 21.04. in Hamburg im Kampnagel statt. Das ist eine ehemalige Maschinenfabrik im Stadtteil Hamburg-Winterhude. Und Motto dieses Jahr ist: Wer hat's dir verraten? Metadaten. Also auch hier schon klar, es geht nicht nur um Technik, es geht natürlich auch um so ein bisschen Netzpolitik und Gesellschaftskritik auch ein bisschen. Tickets sind schon ausverkauft, aber es ist ja häufig bei Chaos-Events so, und das war beim Kongress ja dieses Jahr auch so, dass es durchaus in der Community noch Menschen gibt, die vielleicht ihre Tickets loswerden wollen, wo Leute krank geworden sind, wo man ein Ticket zu viel gekauft hat oder wo man über den Hackspace vielleicht dann doch nochmal, wo man im Erfahrkreis unterwegs ist, Zugriff drauf hat. Also da könnt ihr nochmal gucken. Und ansonsten, ja, da vorbeischauen, wenn das was ist, das euch umtreibt.
Ich hatte irgendwie jetzt Assoziation, ich weiß nicht, ob das so ein Self-Marketing ist, aber die letzten Male, die irgendwas in der Location war, wurde immer extra Wert drauf gelegt, dass es nicht in, sondern auf Kampnagel ist. So ein bisschen wie auf Schalke. Ich weiß nicht genau, wer sich das ausgedacht hat, aber sagt das wohl so.
Okay.
Ja,
ja, gut.
Und Easter Hack erinnert mich ein bisschen daran, kennst du Easter Rave?
Nee, aber das klingt auch nach einer sehr guten Veranstaltung.
Das war immer so eine der Werbeveranstaltungen. Es gab, kennst du Technobase?
Das sagt mir leider auch nichts, ne?
Jan, kennst du das?
Nee.
Das war früher so ein Online-Radio. Ich glaube, es gibt es auch noch. Und die hatten quasi immer so verschiedene Veranstaltungen. Und da gab es quasi immer so Eigenwerbung. Und dann gab es mal eigene Werbung für den Easter Rave Turbinenhalle Oberhausen.
Ja. Cool. Okay. Das verbuche ich mal als Wissen, das ich vermutlich nicht häufig brauche, aber sehr, sehr spannend finde.
Gut.
Ja, dann gibt es noch den 20. Augsburger Linux-Infotag am 26.04. in den Räumlichkeiten der Technischen Hochschule Augsburg. Da war ich selbst auch mal vor 2 Jahren. Das war echt nett. Das ist halt nur ein Tag, ja, und mit viel Vorträgen und Informationen. Und deswegen ist das Ganze auch kostenlos. Und mein Highlight vor 2 Jahren damals war, dass ich mich mit Klaus Knopper mal unterhalten habe. Der hat auch einen Vortrag da gehalten und auch ein paar Leute getroffen habe, die man jetzt nicht so häufig sieht, weil sie halt eben in der Ecke unterwegs sind und man sonst immer auf andere Events geht. Also wenn das was ist, das bei euch geografisch in der Nähe ist und euch interessiert, guckt da mal vorbei. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, da mal reinzuschneiden. Und eine Last-Minute-Ergänzung habe ich hier jetzt noch. Und zwar ist auch vom 26. bis zum 28. Juni die OpenSUSE-Conference in Nürnberg. Ist die jährlich stattfindende Konferenz des OpenSUSE-Projekts und eben den Communities, die dazugehören, zum Beispiel UUni und so weiter. Das Ganze findet in Nürnberg im Z-Bau statt. Und es gibt noch einen Call for Paper bis zum 1.4. Und da würde ich mal versuchen, noch dran teilzunehmen und was einzureichen. Vielleicht passt's ja und dann gucke ich da mal vorbei. Das sind auch viele Leute so, die man aus dem Kontext kennt, unterwegs. Und ich bin da so ein bisschen drauf gestoßen, weil Neil Gompa, als wir auf der SUSECON waren und uns da so ein bisschen ausgetauscht haben, mehrfach darauf hingewiesen hat, dass es doch eine tolle Idee wäre, da mal vorbeizukommen. Wenn er schon aus New York hierher kommt, dann sollen wir doch bitte auch mal vorbeigucken und noch was einreichen. Und das gebe ich somit gerne auch an euch, liebe Zuhörende, weiter. Also wenn ihr da ein paar Themenideen habt, dann ja, reicht die mal ein. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und vielleicht sieht man sich da ja sogar. Fände ich spannend.
Jan, bei den Linux-Infotagen habe ich das Programm 24 gerade mal angeguckt, weil ich wissen wollte, also ich wollte eigentlich gucken, ob es für 25 schon ein Programm gibt. Und 24 gab es einen Vortrag, Einstieg in Embedded Rust mit dem Raspberry Pico.
Ja.
Ganzen Vormittag.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht muss ich da mal anreisen.
Ja, mach mal. Also das ist wirklich cool. Das ist eine schöne kleine Veranstaltung. Wir können ja mal, ich habe einen Konferenzbericht geschrieben von vor 2 Jahren dazu. Das packe ich auch mal in die Shownotes da. Es sind ein paar Impressionen, ein paar Bilder mit dabei. Da, ja, vielleicht ist es ja was, das euch taugt. Es sind auch immer coole Stände. Tuxedo ist da auch relativ häufig, kann man sich die Hardware angucken. Und damit kommen wir zu den Tool- und Medientipps. Und ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt Podcast-DL. Das ist eine kleine CLI, die ist in Golang geschrieben und mit der kann man Podcast-Feeds archivieren. Also ich bin ja so ein kleiner Data-Hoarder, muss ich zugeben. Meine größte Angst ist es etwas, das ich gerne höre, dass das morgen restlos aus dem Internet verschwunden ist. Und deswegen archiviere ich auch zum Beispiel gerne gewisse Podcast-Folgen, die ich gerne höre oder auch teilweise ganze Feeds. Und das kann man benutzen, Feed-URL hinterlegen, man kann sogar das Ausgabeformat, also welche Metadaten soll runtergeladen werden, Cover davon als JPEG, die Chapter-Marks als JSON noch irgendwie zusätzlich zu den Metainformationen im MP3 und ja, dann vielleicht auch, wie die Datei heißen soll. Also will ich von 1 runterziehen, von 0 erst Name, dann ja oder... Also das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht und ja, das nehme ich ganz, ganz gerne und das ist deswegen mein Tipp für diese Folge.
Christian ist ein Datenmessi.
Ja, es ist so, sorry. Also ich muss zugeben, ich habe ja nicht mehr ganz so viel, was ich horte, aber so gewisse Dinge, die mir sehr wichtig sind, die horte ich zum Beispiel. Ich finde den Memes-Ordner auf meinem NAS auch außerordentlich wichtig, aber das sehen vermutlich andere Menschen anders.
Ja, ich habe als Medientipp einen Podcast, den ich jetzt noch nicht gar nicht so lange höre, aber irgendwie ganz interessant finde, und zwar Passwort, den Security-Podcast von Heise. Und ich finde, zumindest wenn man sich damit auch so beruflich beschäftigt, ist das die Tiefe sehr schön. Mhm. Ich mag irgendwie die, ich habe eine ganze Folge, wo es um Zertifikatsketten und sowas ging, letztens gehört, und auf einer relativ langen Fahrt. Und das war schon ganz cool. Also wenn ihr jetzt noch quasi wieder einen Platz im Podcast-Feed habt, dann könnte man das als Lückenfüller noch nutzen.
Ja, ja, da habe ich auch schon reingehört. Ja, also die haben auch auf dem Kongress haben sie eine Folge mit Dinos Neumann aufgenommen, die fand ich ganz interessant. Und ansonsten haben die sich auch mal lange über das CVE-Problem ausgelassen, also wo das System krankt und so weiter. Ich höre nicht jede Folge, aber ich höre da ab und zu mal rein und finde ich dann auch ganz spannend. Und wie findest du das Outro von dem Format? Dieses Passwort ist das einzige, das ihr teilen solltet. Das ist, ja, hat auf jeden Fall hohen Wiedererkennungswert, das Ende der Folgen mit dem Spruch.
Wir sind ja, irgendwie ist das so ein nerdiges Ding, oder? So eine Leidenschaft für schlechte Witze. Schon.
Ich glaube, wir sind da auch schuldig im Sinne der Anklage, ganz im Ernst. Also brauche ich nur an, ja, an die Hashtags denken, die wir in den letzten 3 Jahren hier benutzt haben. Da können wir auch mal so ein Worst-Off machen.
Genau, ich habe TFK8S dabei. Und zwar ist das ein Tool, wenn man Kubernetes-Manifeste in Terraform verwalten möchte, dann ist das quasi der erste Weg aus YAML in Terraform rein. Und zwar kann man da einfach YAMLs reinpipen und man kriegt Terraform raus. Ja, ist ein relativ simples Tool. Gefällt mir gut. Daumen hoch.
Cool. Ja, Links dazu gibt's natürlich immer in den Shownotes und selbstverständlich auch auf der Tooltip-Webseite, die wir eingerichtet haben auf GitHub. Da findet ihr ja immer die Tools der letzten Episoden, könnt ihr danach suchen und da wird's dann die Links auch geben. Ja, und ich glaube, damit haben wir die News umfänglich besprochen des Monats. Das heißt, an euch, liebe Zuhörende, Feedback ist uns natürlich weiterhin sehr wichtig. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, die ihr mal loswerden wollt oder auch eine Meinung zu anderen Dingen, die wir ja besprochen haben, dann sendet gerne eine E-Mail an podcast@sva.de. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar über Podigy. Auf Social Media werde ich auf jeden Fall den Hashtag GimpMyRide benutzen. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne auch euch vielen lieben Dank wieder fürs Mitmachen. Und ja, dann würde ich vorschlagen, wird's, denke ich mal, irgendwann in nächster Zeit, Datum haben wir keins, so eine Wrap-Up-Folge zu den letzten 3 Jahren geben und da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr da Fragen oder Stories habt, die ihr teilen wollt, gerne per E-Mail, die könnten dort Platz finden. Und bis dahin können wir nur Danke sagen für die letzten 3 Jahre, für eure Treue, für das tolle Engagement und die Vielfalt, die wir mit euch gemeinsam hier durchleben durften. Und dann hören wir uns in der letzten Folge nochmal. Und habt viel Spaß am Gerät. Bleibt uns gewogen. Und bis dahin.
Ciao, ciao.
Macht's gut.
Aber jetzt abschalten.